Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wir sind in der zweiten Stunde und das bedeutet, wir haben Gäste, einen Gast, Gertrud Sänger von der Tübinger Stolperstein-Initiative. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch, vielen Dank.
Es gibt einen Anlass, der 24. Juni, da gibt es die nächste Stolperstein-Verlegung in Tübingen. Um 9 Uhr geht's los am Holzmarkt und da ist ein wenig Neuland. Eigentlich war diese Verlegungsaktion abgeschlossen, aus welchen Gründen auch immer, klären wir gleich noch. Und Sie haben aber gesagt, nee, das wollen wir nicht, für uns geht's weiter. Wie kam das?
Ja, ursprünglich war die Idee der beiden Menschen, die diesen Neustart der Stolperstein-Initiative praktisch initiiert haben. Es gab ja diese 2011 diese ganz frühen Anfänge in der Südstadt von der Eberhardsgemeinde, von der Michaelsgemeinde und von dem Verein Loretina, die ehemaligen jüdischen Bewohner der Südstadt berücksichtigt haben und dann war große Pause. Und 2016 haben Günter Hevelinger und Sigrid Gozek gesagt, wieso eigentlich nichts in der Innenstadt, das muss doch weitergeführt werden und haben diese jetzige Tübinger Stolperstein-Initiative gegründet, die auch seitdem arbeitet und das Ziel war zunächst, die jüdischen Mitbürger zu bedenken, die in Tübingen gelebt haben, die fliehen mussten, die zum Teil deportiert worden sind, umgebracht wurden und mehr war da zunächst mal nicht geplant. Deshalb war das so was zeitlich Begrenztes, wobei ich dazu sagen muss, wir sind auch in dem Bereich noch nicht fertig, wenn man das mal so nennen will, sondern da fehlen uns immer auch noch einige Stellen, die haben wir jetzt auch wieder zurückgestellt, ganz einfach aus dem Grund, weil sich da neue Perspektiven aufgetan haben für die Recherchen, die wir dann einfach auch nochmal berücksichtigen wollten, statt das jetzt so ein bisschen schnell und husch-husch zu machen. Also das heißt, auch bei der nächsten Stolperstein-Verlegung nach dieser im Juni wird es dann auch nochmal Steine für jüdische Mitbürger geben. Aber wir haben das weitergeführt jetzt und das steht bei uns auch in der Gruppe schon sehr lange fest, dass wir auch die Menschen, die unter dem Naziregime leiden mussten, die ich benutze das Wort jetzt doch mal, obwohl ich es gar nicht mag und auch nicht benutzen möchte, die Opfer waren. Aber Opfer, der Opferbegriff ist ja einfach was ganz Schwieriges. Und also die ermordet wurden oder schlimme Repressionen erfahren haben während der nationalsozialistischen Zeit, dass wir auch die mit Stolpersteinen berücksichtigen müssen. Und da ist natürlich gerade hier im südwestdeutschen Raum das Thema Grafeneck ganz präsent. Und wir haben dann angefangen, vor mehr als 2 Jahren in Grafeneck zu recherchieren. Da gibt es zum Glück, und das macht der Computer jetzt auch ganz leicht, eine große Zusammenstellung derjenigen Menschen, die dort ermordet wurden. Und da haben wir uns mal alle, die eine Nennung von Tübingen in dieser Aufstellung drin haben, rausgeschrieben und haben dann von da aus weiter recherchiert. Das ist das eine. Dann gab es aber in unserer Gruppe auch Frauen, die gesagt haben, ach, wir wollen gerne schon mal schwerpunktmäßig bei den politisch Verfolgten anfangen, weil wir da schon vorgearbeitet haben, schon einiges an Wissen haben, was wir da auch einbringen möchten und auch das ist jetzt dran. Und das hat dann dazu geführt, dass wir bei dieser Verlegung jetzt 6 Steine für jüdische Mitbürger und 11 Steine für Menschen, die in Grafeneck ermordet worden sind und 3 Steine für Bürger, die wegen ihrer politischen Orientierung.
Jetzt schauen wir zum Abschluss aber doch nochmal auch uns die ein oder andere Biografie an. Wen picken Sie jetzt heraus, exemplarisch für die 20 Personen, die mit den Stolpersteinen gewürdigt werden?
Ja, ich fange mal, wir haben ja jetzt drei Gruppen, für die wir Steine verlegen. Ich nehme mal aus der Gruppe der jüdischen Bürger den Hans Zidover. Das war ein Mann, der hier als Geschäftsmann in Tübingen, zunächst als Angestellter, der Schaufensterdekorateur und Innenraumdekorateur, hat hier bei verschiedenen Geschäften gearbeitet, hat sich dann selbstständig gemacht und hat dann aber festgestellt, dass das zunehmend schwieriger wird mit der Machtergreifung, ist geflohen dann 1900, ich weiß es nicht ganz genau, muss ich gestehen, ich glaube 34 war es, über Prag, war zunächst in Prag, hat dort auch geheiratet, hat dann aber nachdem die Deutschen in der Tschechoslowakei einmarschiert sind, ist er weiter und hat sich drum bemüht, nun wirklich zu fliehen. Hatte ein Visum, auch eine Schiffspassage, die dann aber sehr abenteuerlich verlief, nach Palästina. Das war wohl irgendwie, sind sie da wohl ziemlich reingelegt worden. Also es war ganz, ganz schwierig, dann wirklich letztendlich dort anzukommen. Die waren über einen langen Zeitraum auf diesem Schiff gefangen, weil das Schiff gar nicht landen konnte. Auch, was damals ja nicht so selten war, aber eben auch, weil dieses offensichtlich ein nicht ganz wirklich ehrlicher Deal gewesen ist. Er hat dann in Israel gelebt, hat dort auch gearbeitet und konnte aber in diesem Land, hatte viele Kontakte auch zu anderen ehemaligen Tübingern, konnte aber dort irgendwie nicht heimisch werden, auch klimatisch einfach nicht heimisch werden und kam dann zurück nach Tübingen. Das finde ich jetzt auch mal ganz interessant und hat hier auch wieder gearbeitet und gelebt noch über viele Jahre und ist dann letztendlich beerdigt worden in Stuttgart-Cannstatt auf dem jüdischen Friedhof dort. Aber er hat wieder hier gelebt. Das ist mal der eine. Wenn ich jetzt den Ernst Walter Schwarz nehme, den hatte ich vorhin schon ganz groß angesprochen, aus der Gruppe derer, die in Grafeneck ermordet worden sind. Da habe ich ja schon was dazu gesagt. Nein, dann nehme ich mal die Anna Steinhilfer aus der Siebenhöfestraße 55. Das Haus steht nicht mehr, das erleben wir ja immer wieder. Aber da gibt es jetzt einen Neubau und in dem Gehweg vor dem Neubau wird dann der Stein verlegt. Da hatte Manfred Handke schon mal drüber geschrieben im Schwäbischen Tagblatt und so kamen wir drauf. Mit dem habe ich ein Gespräch geführt und der hat mich dann darauf hingewiesen und hat gesagt, da gibt es noch einen Neffen, Großneffen, der kann Ihnen da sicher auch was dazu sagen. Und das hat uns dann dazu bewogen, eigentlich wollten wir nur die Kernstadt zunächst mal und uns dann in die Außenbezirke vortasten. Das hat uns dann bewogen, jetzt doch wirklich das jetzt zu forcieren, weil wir da einen Zeitzeugen noch haben. Und ich war zusammen mit der Julia Murken in der Adventszeit bei dem Herrn Röhm in Lustnau und wir haben ein tolles Zeitzeugengespräch dort erlebt, wie er einfach uns erzählt hat von dieser Großtante und ihrem Weg und dass ihn das total umgetrieben hat, als er dann als junger Mann aus dem Krieg zurückkam und erfahren hat, dass die Frau gestorben ist. Es gab ja immer diese Trostbriefe von irgendeiner Einrichtung dann, dass die Menschen an einer Krankheit gestorben sind. Er hat das von vornherein nicht geglaubt und es war ihm eigentlich klar, was damit passiert, mit dieser Großtante passiert ist. Es hat ihn sehr umgetrieben und er hat sich unheimlich darüber gefreut, dass das jetzt auch zu einem Abschluss gebracht wird. Er hat uns gesagt, diese Tante Anna, die ist mir immer im Kopf, die treibt mich um, je älter ich werde. Und das ist einfach nicht abgeschlossen. Er hat sie als eine sehr liebevolle, interessante Persönlichkeit erlebt als kleiner Junge. Er hat gesagt, wissen Sie, ich fand das einfach spannend, was die erzählt hat. Das war mehr als Märchen, das war einfach was Lebendiges, was die mir so erzählt hat. Ich habe da nicht danach gefragt, ob das jetzt stimmt oder ob das nicht stimmt. Ja, so kann man ja diese Dinge auch sehen und Kinder können das ja sehr viel mehr. Und wir freuen uns sehr, dass wir für ihn auch jetzt, dass wir diesen Weg jetzt abschließen können.